sitzt draußen vor einem Haus, lehnt seinen Kopf an die Mauer. Aber wenn man ihn fragen würde, wie es ihm im Moment gerade geht, dann würde er sagen, am liebsten würde ich meinen Kopf gegen die Mauer hauen. Er hat es wieder einmal gründlich versiebt, wieder einmal, einmal mehr. Ich meine, jedem passiert einmal, dass er etwas Falsches sagt, dass er einen Versprecher hat, dass er in ein Fettnäpfchen tappt. Aber dem Peter passiert das fast jeden Tag. Überall, wo er auftaucht, da sprudeln falsche Worte und Ausdrücke aus dem Haus. Er redet immer zuerst und denkt erst nachher. Und so wie ein Wal, wo bei jedem Auftauchen so eine Wasserfontäne spritzt, dass alles nass wird rund um ihn herum, so geht es den Leuten um den Peter herum. Die sind immer alle nass. Das war schon immer so gewesen. Aber in der letzten Nacht ist ihm das passiert mit seinem besten Freund. Und der Peter sagt, ich hasse meine Zunge mittlerweile so sehr, dass ich sie am liebsten abschneiden würde. Im Sepp geht es ganz ähnlich. Obwohl er ganz ein anderes Problem hat. Der arme Kerl, der kann nämlich keinen Job behalten. Seine Karriere hat so viel Knick erhalten, da ist jedes Alpenpanorama ist nichts dagegen. Da geht es rauf, wieder runter, wieder rauf, wieder runter. Er hat probiert, im Familienbetrieb einsteigen. Dort haben sie ihn rausgeschossen. Er hat es als Manager probiert. Dort ist er betrogen, absolviert worden und im Knast gelandet. Und jetzt sitzt er im Käfig und seine berufliche Zukunft, die ist sozusagen nichts mehr wert. Etwa so gute Aussichten, im Job nochmal Erfolg zu haben, hat der Sepp, wie ein Kühlschrankverkäufer am Südpol. Man kann ihm keinen Vorwurf dafür machen, dass er jetzt Angst hat und unsicher ist, aber Tatsache ist, er hat einfach jede Gelegenheit, die er bis jetzt hatte, hat er ins Sand gesetzt. Immer und immer wieder. Genau gleich wie die Frau, die gerade um die Ecke wohnt. Bei der ist es nicht der Beruf, den sie versagt hat, sondern die Ehe. Die erste Ehe ist in die Brüche gegangen, die zweite genauso. Beim dritten Mal hat sie den Scheidungsrichter schon so gut gekannt, dass sie schon den Geburtstag von seinen Kindern auswendig weiss. Und auch wenn das Scheitern der vierten Ehe sie nicht davon überzeugt hat, dass mit ihr etwas nicht stimmt, so war ganz klar, spätestens nach der fünften Scheidung, ich bin einfach dazu verdammt, ich bin einfach bestimmt dazu, nie mit einem Mann glücklich zu werden. Menschen und ihre Fehler. Menschen und ihre Fehler, die immer und immer wieder passieren, fast wie ein Muster immer und immer wieder auftaucht, sodass man von außen den Eindruck hat, es ist fast zwanghaft. Da ist ein Peter, der immer redet, bevor er denkt. Da ist ein Sepp, der ständig dort versagt, wo er eigentlich erfolgreich sein sollte. Da ist die Nachbarin, die in der Ehe nie einen Treffer landet. Das erste Mal nicht, das zweite Mal nicht und auch die Mal nachher nicht. Menschen machen Fehler, Menschen versagen. Und vielleicht bist du so jemand, jemand wie der Peter, jemand wie der Sepp oder jemand wie die Frau. Und du sagst, auch in meinem Leben gibt es so etwas. So etwas, das sich wie einen roten Faden durchzieht. Ein Versagen, das immer wieder auftaucht. Etwas, das wie eine wiederkehrende Melodie immer wieder in meinem Leben anfängt zu spielen. Die einen sind anfällig dafür, zu bescheissen. Immer wieder. Egal, ob bei der Steuererklärung oder aber beim Eili und Eili spielen mit dem Kind. Man bescheisst. Die anderen, die machen sich immer wieder Sorgen. Klar, jeder macht sich ab und zu mal Sorgen, aber wenn man dich fragen würde, dann hättest du fast einen Uni-Abschluss in Sorgologie oder so. Merkst du, bist einfach, du hast da fast studiert. Vielleicht bist du jemand, der sich immer wieder dabei ertappt, wie er auf andere herabschaut und sich innerlich über andere erhebt. Und deine Frau sagt dir das auch immer wieder. Du bist stolz, du bist überheblich, hör auf mit dem. Und du sagst, ja, ich weiss es, aber es passiert immer wieder. Auch da, jeder kritisiert ab und zu mal jemand. Aber wenn es dir passiert, dann ist es so, dass du einfach alles besser weißt und alles besser kannst und überhaupt der Held der ganzen Nation bist. Vielleicht hast du deine Gefühle nicht im Zaum. Jeder wird einmal verrückt, das ist ja klar. Jeder verliert einmal die Contenance. Das passiert halt. Aber wenn es bei dir passiert, dann merkst du, dass in deinem Umfeld alle Köpfe einziehen oder still und schwiegend den Raum verlassen, weil sie es einfach nicht aushalten. Und meine Frage ist, was ist deine Schwäche? Was ist deine schlechte Gewohnheit? Was ist deine verwerfliche Einstellung? Wo hat der Teufel in deinem Leben so eine richtige Festung? Vielleicht wundert euch über den Ausdruck Festung, wo wir heute auch darüber nachdenken in der Predigt. Festung, was ist das? Genau das ist das, was unsere Schwächen, was unsere schlechten Gewohnheiten, unsere Sünden, wie es uns oft begegnet. So wie eine Burg in unserem Leben, wie ein Redwi mit dicken Mauern, wie ein Fort mit hohen Panzertoren. Es ist, als ob der Teufel selber Besitz ergriffen hat von einer von deinen schlechten Seiten. Und jetzt hockt er da innen und schüttelt seine Faust zum Himmel und zeigt irgendwo zu Gott, und da kommst du nicht rein. Im Dani seine schlecht gewohnt, lasse ich dich nicht rein. Im Peter seine schnell Zunge, da hast du nichts zu sagen, Gott. Und es ist, wie wenn der Teufel sich zwischen dich und den Sieg stellen würde, den Jesus dir errungen hat. Und er stellt sich zwischen Gottes Sieg und Hilfe auf der einen Seite und dein impulsives Temperament auf der anderen. Zwischen Gottes Hilfe und Sieg auf der einen Seite und dein zerbrechliches Selbstwertgefühl auf der anderen. Zwischen Gottes Hilfe und Sieg und deine Abhängigkeit oder dein Misstrauen gegen Leiterschaft oder gegen irgendetwas in deinem Leben auf der anderen Seite. Die Zeiten kommen und gehen, aber das in dir rein, wo du immer wieder damit kämpfst, da merkst du, das geht einfach nicht weg, das schleppe ich mit mir rum, vielleicht schon jahrzehntelang. Und du fühlst dich, wie wenn du mit einem Fuß in eine Fußangel reinkommen wärst. Je mehr du dich wehrst und probierst, aus eigener Kraft freizukommen, desto mehr verhederst du dich drin, desto mehr tut es weh. So Festungen, wo man immer wieder am gleichen Punkt im Leben versagt, die sind oft alt, schwierig und enorm entmutigend. Und genauso muss sich der David gefühlt haben, als er nach dem Tod von Saul und von Jonathan probiert hat, sein Königtum aufzurichten und sich gesagt hat, das Land, das irgendwo teilt und zerrissen ist, das Land, das geeint werden muss, das braucht eine neue Hauptstadt. Und er hat sich gut überlegt, wo könnte die Hauptstadt sein, und er sagt sich, Jerusalem, das soll die neue Hauptstadt von meinem Reich werden. Wenn wir heute das Wort Jerusalem hören, dann denken wir an den Tempel, wir denken an die Propheten, vielleicht sehen wir Jesus vor eurem inneren Auge, vielleicht sehen wir das Kreuz, jetzt gerade auch heute Morgen, nach dem Abendmahl. Wir sehen eine Stadt, die explosionsartig wächst, wir sehen eine wachsende, florierende Metropole, die Hauptstadt von Israel, aber wo der David etwa 1000 vor Christus Jerusalem anschaut, sieht er etwas ganz anderes. Er sieht eine 1000 Jahre alte, düstere Festung, die sich aufsässig und frech an die steilen Hügel ringsum klammert, umgeben von hohen Mauern, die wieder von Pechnasen umgeben sind, wo man heißes Wasser oder eben Pech auf etwaige Angriffe geklärt hat und wo die Soldaten von unzähligen Schussscharten aus gut geschützt, jeder, der die Stadt will einnehmen, mit einem Pfeilhagel eindecken. Jerusalem, so wie wir es kennen, so wie es die Bibel später kennt, nach dem David, so wie wir es kennen aus dem Neuen Testament bei Jesus, hat es hier noch nicht gegeben. Jerusalem ist zur Zeit von David in erster Linie eine Festung, eine Burg. Hoch oben, schön gesichert. Und in dieser Stadt wohnen die Jebusiter und niemand stört es. Niemand stört sie. Philister kämpfen gegen die Amalekiter. Die Amalekiter kämpfen gegen die Israeliten. Aber die Jebusiter, die haben den Frieden. Denen hat niemand etwas zu tun. Die sind wie eine zusammengerollte Klapperschlange in der Wüste. Jeder macht einen grossen Bogen ums herum. Niemand langt es an, niemand greift es an, niemand tut ihnen etwas Böses. Niemand außer der David. Außer der David. Der frisch gekrönte König über Israel hat nämlich ein Auge auf die Stadt geworfen. Er hat vom Saul ein zerrissenes Königreich übernommen. Und er weiß, was die Menschen brauchen. Das ist nicht nur ein starker Leiter, sondern eine starke Hauptstadt. Und der David sagt sich, mein momentaner Amtssitz in Hebron, der ist viel zu weit weg von den Leuten im Norden, als dass sie Vertrauen gewinnen könnten. Wenn ich aber zu weit in den Norden ziehe, Dann isoliere ich den Süden und so sucht er eine neutrale, zentrale Stadt und er will Jerusalem. Er will die Stadt. Er will Jerusalem. Wir können uns nur vorstellen, wie oft der David die Mauern dieser Festung angestarrt hat. Er ist ja zu Bethlehem aufgewachsen. Es ist etwa ein Tagesmarsch von Jerusalem weg. In der Region von En-Gedi, auch nicht weit davon weg, hat er sich lange Zeit versteckt. Der David kennt Jerusalem und irgendwann hat er den Plan in ihm in eine Gestalt angenommen. Diese Stadt muss das Zentrum von meinem Reich werden. Und kaum, dass ihm die Krone, die Saul so lange hatte, angepasst worden ist, hat er seine Augen auf die Stadt gerichtet, auf den neuen Reis in seinem Leben, auf die Festung der Jebusiter. Wir lesen im 2. Buch Samuel, Kapitel 5, in den Versen 6 bis 9 folgendes. 2. Samuel, Kapitel 5, Verse 6 bis 9. Da heißt es: Und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die Bewohner des Landes. Und sie sagten zu David: Du wirst nie in diese Stadt hineinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich wegtreiben. Sie wollten damit sagen, David wird nicht in diese Stadt hereinkommen. Aber dennoch nahm David die Bergfeste Zion ein, das ist die Stadt Davids. Und zwar sagte David an jenem Tag: Wer die Jebusiter schlägt und in den Wasserschacht gelangt und die Lahmen und die Blinden erschlägt, die der Seele Davids verhasst sind, der wird den Sieg davontragen. Daher sagt man, ein Blinder und ein Lahmer dürfen nicht ins Haus kommen. Und David wohnte in der Bergfeste und er nannte sie Stadt Davids. Gerade zweimal in dem Text kommt das Wort Festig vor. Zweimal. Im Vers 7 heißt es: Aber dennoch nahm David die Bergfestung Zion ein. Und im Vers 9 heißt es: Und David wohnte in der Bergfestung und er nannte sie die Stadt Davids. Ihr merkt, der David steht da vor etwas Unüberwindbarem, vor etwas, wo bis jetzt niemand reingekommen ist, vor etwas, wo man nicht ändern kann, vor etwas, wo man nicht lösen kann, vor etwas, wo wie ein riesen Berg vor einem steht, ganz ähnlich wie die Sachen manchmal in unserem Leben, die uns beschäftigen. Aber der David zeigt sich, und ich komme da rein, die Festung nehme ich ein. Ihr merkt aber auch, was für eine Botschaft ausgeht von dieser Festung. Jerusalem ist nämlich wirklich eine Festung. Eine alte, schwierig einzunehmende und entmutigende Burg, gut bewacht, uneinnehmbar in der Vergangenheit. Und jetzt hört, was die Jebusiter dem David sagen. Sie sagen ihm: Da kommst du niemals rein. Unsere Stadt ist so gut abgesichert, dass sogar der Blinde und der Lahme gelingen würde, dich davon abzuhalten, da reinzukommen. Hat euch das schon jemals jemand gesagt? Ein Blinder könnte besser lesen als du. Oder ein Lahme. Ein Lahme ist schneller als du. Hat euch das schon jemand gesagt? Irgendwie etwas in die Richtung. Es gibt ja manchmal so Sätze, oder? Ein Appenzeller ist grösser als du. Oder irgend so. Oder ein Berner könnte schneller reden als du. Ihr merkt, oder? Der Spott, der da drinnen ist. Die rufen dem von der Festung oben zu. Sag, weisst du was? Weisst du was? Du hast keine Chance, du hast keinen Stich, du hast kein Brot, pack zusammen, lass sein, musst es gar nicht probieren. Die Jebusiter überschütteten David mit Verachtung und Spott. Und genau gleich ist es manchmal in unserem Leben, dass ich den Eindruck habe, jetzt schüttet der Teufel so richtig eimerweise, kübelweise Spott über dich aus. Diese Festung nimmst du nie ein. Deine schlechten Gewohnheiten wirst du nie los. Du bist doch nichts wert, die kann man nicht brauchen. Vergiss es, einem wie dir gibt niemand den Job. Oder hast du das Gefühl, du könntest deine Sucht überwinden? Vergiss es. Und manchmal sind es so Sätze, die uns gesagt worden sind früher. Ich habe einen so einen Satz, den mir einmal ein Lehrer gesagt hat. Der hat das nicht böse gemeint, aber der hat mir mal so einen Satz gesagt. im Werken. Der hat mir mal gesagt, Rona, du hast einfach zwei linke Hände. Du hast einfach zwei linke Hände. Und jedes Mal, wenn ich heute eine Bohrmaschine in die Hand nehme, der Satz kommt mir in den Sinn. Ich habe jetzt gleich wegen dem mit einem Mengsloch gebohrt. Ich habe da während der Bibelschulzeit gelernt, Löcher bohren. Das ist eine ganz spezielle Geschichte. Kommt mal auf mich zu oder auf meine Frau. Wir erzählen euch das gerne. Mit allen Albträumen, die vorausgegangen sind, vor dem ersten Loch, das ich gebohrt habe. Aber das sind so Sätze, die gehen tief, oder? Die sind tief drin. Und die können sich festsetzen. Und wenn sich die festsetzen, dann ist es wie wenn etwas in einem hineinhockt, das sagt, vergiss es, das kannst du nie ändern. Aus dir wird nie etwas. Eine wie du findet nie einen Mann. Wenn du schon den Spott gehört hast, wo sich der David da ausgesetzt sieht, dann ist es wichtig, dass du dich auf zwei Worte konzentrierst, die in der Geschichte über den David gesagt werden. Ich weiss nicht, ob euch die Worte aufgefallen sind. Die meisten lesen darüber weg. Aber wir heute Morgen wollen nicht darüber hinweglesen. Unterstreichen die zwei Worte in eurer Bibel. Die sind ein wichtiger Schlüssel in dem Text, im Vers 7. Die zwei Worte. Aber dennoch. Aber dennoch. Und wenn deine Bibelübersetzung, deine deutsche Bibelübersetzung, den Text da nur mit aber weitergibt, aber David nahm die Bergfestung ein, dann schreib das dennoch, schreib das dazu. Schreib das in deine Bibel hin und unterstrich da. Aber dennoch nahm David die Festung ein. Natürlich ist die Stadt alt gewesen. Natürlich sind die Mauern schwierig. Natürlich sind die Stimmen der Jebusiter entmutigend. Aber dennoch hat David die Festung eingenommen. Und jetzt kommt die Frage, wäre es nicht cool, wenn Gott in dein Leben inne genau so ein «aber dennoch» könnte schreiben? Wenn Gott in dein Leben inne könnte so ein «aber trotzdem» schreiben? Zum Beispiel, sie war ein Scheidungskind, aber trotzdem hat sie es geschafft, eine glückliche Ehe zu führen. Oder er hat nie in die Säcke können und man hat ihm nie etwas zugetraut, aber trotzdem hat er es beruflich zu etwas gebracht. Oder dann, er hat sich nie für die Bibel interessiert und für Glaubensfragen, aber trotzdem hat er zum Glauben an Jesus gefunden. Ihr Lieben, wir brauchen das. Das aber trotzdem brauchen wir. Aber trotzdem, aber dennoch. Und Gott hat genug von dem aber trotzdem für dich parat. Festigen. So stark die mögen sein, so alt die mögen sein, so gross die mögen sein und so entmutigend die mögen sein. Festigen sind kein Problem für unseren Gott. Die bedeuten für ihn gar nichts. Und der David hat das gewusst. Und weil er das gewusst hat, hat er sich aufgemacht und hat sich dieser Festung gestellt. Der Paulus sagt im Neuen Testament, wir benutzen Gottes mächtige Waffen, nicht menschliche Waffen, sondern Gottes mächtige Waffen, um die Festungen des Teufels zu zerstören. Schaut, wenn wir auf eigene Kräfte vertrauen, dann ist das, wie wenn man probiert, mit einer Sendelischaufel einen Berg abzutragen. Dann ist das, wie wenn man probiert, mit einem Sendeligeschirr vor die Festung anzustehen und dann kratzt man ein bisschen mit dem Sendeligeschirr an diesen Mauern. So ist es, wenn wir aus eigener Kraft probieren, so Festungen zu zerstören. Aber wo wir lernen, uns auf Gott zu verlassen, da ist er der, der hilft. Und glaubt mir, er verfügt über Waffen, wo jede Festung muss klein beigeben muss. Und die Frage ist nicht, kann Gott für mich das tun, was er für den David da hat? Das ist nicht die Frage. Ich frage euch, kann Gott für dich das tun, was er da in der Geschichte für den David da hat? Ja oder nein? Das ist keine Frage, oder? Ja. Ja, Gott kann das. Die Frage ist, ob wir machen, was der David gemacht hat. Das ist die Frage. An dem entscheidet sich's. Der David ist uns da nämlich vielem ein Vorbild. Zum einen, schaut mal, wie der David umgeht mit dem Geschrei der Jebusiter. Wie er sich da verhaltet. Der David ignoriert einfach, was da gesagt wird. Er lässt nicht an, er lässt nicht zu. Er lässt sich gar nicht erst auf das ein und macht sich stattdessen einfach an die Arbeit. Ein anderer Mann, etwa 500 Jahre später, steht vor der gleichen Mauern, der Nehemia, der macht es genau gleich. Zu seiner Zeit sind die Mauern von Jerusalem nur noch Schutt und die Bewohner der Stadt in Gefangenschaft. Der Nehemia startet das Aufbauprogramm, er will die Mauern wieder aufziehen, was ihm viel Kritiker einbringt. Und sie bringen eine ganze Reihe von Begründungen auf den Plan, warum das dann nicht geht, warum dass man die Stadtmauern nicht aufbauen kann, das funktioniert nicht. Was macht der Nehemia? Lässt er zu? Nein, er lässt nicht zu. Er ignoriert das einfach. Er sagt, Nehemia 6, ich führe gerade ein großes Werk aus und kann nicht auf euch hören. Warum sollte das Werk ruhen, dass ich es zurückließe und mich mit euch beschäftigen würde? Jesus steht wieder, viele hundert Jahre später, in dieser Stadt. Wo Satan ihn versucht, lässt er sich gar nicht erst auf eine Diskussion ein. Er hebt ihm drei kurze Worte aus der Bibel entgegen, wo der Petrus Jesus ratet, du kannst doch nicht ans Kreuz gehen, da lässt Jesus sich auch nicht auf das ein. Er sagt stattdessen, geh fort, Satan, lass mich in Ruhe. Und wo er zum Jairus geht, um seine Tochter gesund zu machen, da lachen dann die Leute aus, wo er sagt, dass sie nicht tot ist, sondern nur schläft. Und was macht Jesus? Diskutiert er mit ihnen? Nein. Er schmeißt die Kritiker alle einfach einmal zur Tür raus. Auf euch lasse ich nicht. Ich habe Besseres zu tun, als mir von euch sagen lassen, dass das nicht funktioniert, wenn ich mir vorgenommen habe mit Jesus, mit Gott. Der David, der Nehemia und Jesus haben alle eine Entscheidung getroffen, auf was will ich hören. Und ihr Lieben, wir müssen lernen, die Entscheidung genau gleich zu treffen. Auf was willst du hören in deinem Leben? Auf was willst du hören? Willst du hören auf all die, die dir sagen, es geht nicht? Willst du hören auf die Stimme vom Teufel, die dir sagt, mit dir kann man nie etwas anfangen, es wird nie besser werden mit dir? Oder willst du hören auf die Stimme Gottes, die dir sagt, wag's, probier's. Ich kann. Übrigens, es gibt ein paar ganz wichtige Sätze, die bestehen nur aus zwei Worten. Nur zwei Worte. Jesus kann. Das ist ganz ein wichtiger Satz in meinem Leben geworden. Jesus kann. Ein zweiter wichtiger Satz. Ich genüge. Ich genüge. Das sind ganz kurze Sätze, aber so wichtig. Und der David hat sich entschieden, ich will auf einen von diesen Sätzen hören. Gott kann. Später schreibt er einen Psalm, Psalm 18. Und in dem Psalm sagt er, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich bin fast sicher, dass er 2. Samuel 5 vor Augen hatte. Jerusalem, die Festung. Mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen. Wie kann man Festungen einnehmen? In unserem Leben gibt es grundsätzlich immer zwei Stimmen, die gegeneinander anstreiten. Die eine sagt, du kannst. Die andere sagt, probier es erst gar nicht. Das funktioniert sowieso nicht. Die eine sagt, Gott kann dir helfen. Die andere sagt, Gott hat dich schon lange aufgegeben. Die eine proklamiert Gottes Stärke und dass seine Möglichkeiten sind. Die andere hebt eine Liste von all deinen Fehlern vor. Die eine will dich aufbauen und ermutigen, die andere probiert dich abzureissen. Und ihr Lieben, wer entscheidet, auf welche Stimme dass du hörst? Wer entscheidet da? Du selber. Du entscheidest da. Es ist nicht der Prediger, der da für dich entscheidet. Es ist nicht die Gemeindeleitung, die da für dich entscheidet. Es ist nicht dein Ehepartner, der da für dich entscheidet. Du entscheidest. Auf was will ich hören? Und ich frage euch, bringt es da wirklich, dass wir auf die miese Peter hören, die auf der Mauer oben hocken und uns von oben ab fertig machen wollen? Und wie oft hören wir auf die, oder? Wie oft hören wir auf die Stimme, die uns sagt, in deinem Leben wird sich nie etwas ändern, mit dem musst du jetzt halt einfach leben, du bist jetzt halt einfach so. Warum auf die Schwarzseher und die Entmutiger hören, wenn stattdessen Gott selber sagt, wag's, probier's, ich kann und mit mir kannst du. Mach, was der David gemacht hat. Stell dich taub, wenn die Entmutiger reden. Stell dich taub, lass nicht zu. Sag, ich will das nicht hören. Ihr kennt die drei Äffli, oder? Die drei Äffli. Ich höre nichts, ich sage nichts, ich höre nichts, so ein Zeich. Habe ich jetzt wirklich gerade gemacht vorher. Ich höre nichts, ja. Es war nicht geplant. Also, ich höre nichts, ich sehe nichts, ich sage nichts, oder? Die drei Äffli kennen da. Ich glaube, manchmal tut es uns gut, wir wären ein bisschen so Äffli. Ich sage nichts, ich höre nichts, ich sehe nichts. Aber am richtigen Ort. Nämlich dann, wenn die Stimme von der Entmutigung kommt und sagt, die kann man nicht brauchen, bei dir wird sich nie etwas ändern, probier es erst gar nicht. Wie sagt Paulus da im Neuen Testament? Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Haltet euch dafür. Ich will nicht mehr auf das hören. Entscheide dich dafür, auf welche Stimme das willst du hören. Und währenddem, dass du das machst, such nach Möglichkeiten, wie du mit Gottes Hilfe die Feste kannst einnehmen, wo sich auftut in deinem Leben. Genau das hat nämlich der David gemacht, wo andere nur Mauern gesehen haben. Unüberwindbares. Der dicke Kasten, der da steht, wo man unmöglich einnehmen kann, da sagt sich der David, ich schaue nicht auf die Mauern. Ich suche einen Tunnel. Einen Wasserschacht. Der David sucht es außergewöhnlich. Und weil er gemacht hat, was niemand erwartet hat, hat er erreicht, was sich niemand hat träumen lassen. Er hat die Festung eingenommen. Vielleicht musst du auch kreativ werden, wenn es darum geht, wie du mit Gottes Hilfe deine Festungen kannst angehen. In meinem Leben hat es 1989, als ich frisch zum Glauben kam, eine so eine Festung gegeben. Das war mein Fernseher. Mein Fernseher, ich musste von der Stube aus ins Schlafzimmer gehen. Also wenn ich schlafen wollte, musste ich durch die Stube gehen, es hat keinen anderen Weg gegeben. Und ich musste an meinem Fernseher vorbeilaufen. Und ich habe gemerkt, ich schlafe viel zu wenig, weil ich immer bis in alle Nacht in den Fernseher geschaut habe. Ich wäre auch gerne am Morgen aufgestanden und hätte stille Zeit gemacht und die Bibel gelesen, aber meine Stillzeit war meistens sehr still, weil ich sie im Bett gemacht habe. Ist sie sehr still geworden und ich habe gemerkt, ich komme einfach nicht zum Bett aus. Ich schaffe es einfach nicht. Ich habe mir ganz fest vorgenommen, am Abend, wenn ich heimkomme, ich stelle den Fernseher nicht mehr ein, bevor ich ins Bett gehe, aber ihr wisst, wie das ist. Noch schnell schauen, ob etwas kommt. Da hat es noch nicht so viele Sender gegeben. Ich hatte vielleicht etwa 4 Sender gehabt. Aber es ist immer etwas gekommen. Es ist immer etwas gekommen. Immer. Interessante Sachen, spannende Filme und so. Ich habe es einfach nicht geschafft, am Abend die Kiste zu einer einigermaßen christlichen Zeit abzustellen. Alles, was ich probiert habe, hat nicht funktioniert. Schließlich habe ich dann mich entschieden, dass ich meinen Fernseher bei unserem Pastor einstelle. Am Montagmorgen, es war sein freier Tag, am Montagmorgen, um 7:30 bin ich bei ihm auf der Matte gestanden. Mein Fernseher hier, Claudia weiss noch, das war ein riesiges Möbel. Ich habe das schon fast nicht ins Auto tragen, haben wir fast einen Bruch gelupft, um das allein ins Auto zu tragen. Dann haben wir das zweite bei ihm in Estrich aufgestemmt. So die Luke aufgemacht, das Stegeli runtergenommen, dann haben wir den wirklich das zweite dort hochgemacht, den fast nicht hochgebracht, oder das Engloch haben den dort hochgestossen. Für mich war das der Tunnel. Ich muss eine kreative Lösung finden, um nicht mehr von dieser Kiste wegzukommen. Falls jemand von euch Flachbildschirm nehmen wir sehr gern. Oder wenn er Probleme mit iPads oder so habt, darf da jederzeit kommen. Erst ab dem Dienstagmorgen. Ich denke an jemand anderes, der in einer echt schwierigen Lebenssituation war, mit grossen Herausforderungen konfrontiert war, die ihn immer wieder überfordert haben. Und immer, wenn ihn die Überforderung gepackt hat, dann ist seine ganze Welt einfach gecrashed. Dann ist alles in sich zusammengefallen, dann hat er sich einfach allein gefühlt. Ich mag mich erinnern, wie ich ihm hier meine Handynummer gegeben habe und gesagt habe, egal wenn, egal was, egal wie, aber wenn du merkst, jetzt bricht es über dir zusammen, Leute an. und hat x-mal angerufen. Das war für ihn die grosse Hilfe gewesen. Ich habe eine Nummer, wo ich mich melden kann. Und dann bin ich nicht mehr allein. Ich denke an eine Frau, die bewusst angefangen hat, Bibelverse auswendig zu lernen, die sie ermutigt haben und die davon geredet haben, dass Gott ihnen etwas zutraut und dass er gross genug ist, ihnen können beizustehen in grossen Herausforderungen. Die hat die auswendig gelernt. Und immer, wenn sie das Gefühl hat, es geht eh nicht, ich schaffe es eh nicht, ich bin eh nichts wert, dann hat sie angefangen, die Liste oben runter zu zitieren, was Gott alles sagt über ihrem Leben, wer sie ist. Der Max Lucado redet von einem Handelsreisenden, der jeweils im Hotel, wenn er eincheckt, die Angestellten bittet, schaut dafür, dass der Fernseher nicht funktioniert, damit ich nicht in Versuchung komme, mir irgendwelche Filme mit pornografischem Inhalt anzuschauen. Er sagt gerade von Anfang an, bitte, tönt den Fernseher gerade weg. Ich stehe in der Gefahr, mir so Bilder anzuschauen und eigentlich will ich das nicht. Wenn die Mauer zu hoch ist, dann such einen Tunnel. Wenn du selber nicht schaffst, such eine kreative Lösung. Der David hat neue Hoffnung gefunden in einem Wasserloch, wo außerhalb der Mauer Jerusalems ist und wo er entdeckt hat. Das Gleiche kannst du auch machen. Nicht weit entfernt von Davids im Tunnel liegt das Grab. Das Grab von Jesus. Und in diesem Grab findest du Hoffnung, weil es leer ist. Der Grab ist nämlich leer. Der Jesus, der vor über 2000 Jahren dort hineingelegt worden ist, ist nämlich auferstanden. Und der Paulus sagt im Epheserbrief, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich grosser Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Denn es ist genau die gleiche Kraft, die in uns wirkt, wie die Kraft, die seinerzeit Jesus aus den Toten auferweckt hat. Die gleiche Kraft, die es geschafft hat, einen Toten zu verwecken. Die gleiche Kraft lebt in dir und die gleiche Kraft will wirken in dir. Der gleiche Gott steht hinter dir. Darum mach das, was der David gemacht hat. Stell dich gegenüber diesen alten Stimmen, die dich entmutigen wollen, taub. Und mach stattdessen die Augen auf und halt Ausschau nach Gottes Möglichkeiten. Wer weiß? Vielleicht bist du nur ein Gebet entfernt. Vom grossen, aber trotzdem Gottes in deinem Leben. Das grosse, aber trotzdem von Gott. Gott gibt gern. Und Gott gibt besonders gern ein solche aber dennochs ins Leben von Menschen hinein. Erinnert euch an Peter am Anfang der Predigt, die ich euch erzählt habe. Der, der zuerst redet und dann denkt. Gott hat dem Satan seine Festung in Petrus seiner Zunge zerstört. Den Beweis dafür findet er in der Predigt, wo der Peter in Apostelgeschichte 2 haltet. Der Peter, der Petrus, der ein ungestümer Apostel ist und von Gott verwandelt wird in eine Säule der Gemeinde. Erinnert euch an Sepp, der ständig nur versagt hat. Bei jedem Job. Die Familie hat ihn rausgeschossen. Der erste Arbeitgeber hat ihn in den Knast geschossen. Was erreicht so einen überhaupt noch in seinem Leben? Der Sepp hat ein bisschen etwas erreicht. Er ist Premierminister von Ägypten geworden. Findet seine Geschichte in 1. Mose, Kapitel 37 bis 50. Geschichte von Josef. Und die Frau, die 5 Scheidungen erlebt hat, die ausgenutzt worden ist von den Männern, und immer wieder weggeworfen, wie ein dreigeschnitztes Nasentüchli. Jesus hat sich ihrer angenommen. Das Letzte, was wir von ihr wissen, ist, dass dank ihr ein ganzes Dorf zum Glauben gekommen ist. Ein ganzes Dorf, ihr Lieben, hat zum Glauben gefunden. Dank einer Frau, die auf ein zerstörtes Leben zurückschaut, aber merkt, mit dem Christus, da werden die Festungen zerstört und da fängt ein neues Leben an. Der Petrus ist immer wieder über seine Zunge gestolpert. Der Josef, ein Knastbruder zu Ägypten. Die samaritische Frau aus Johannes 4, 5 Mal geschieden. Jesus, tot im Grab. Und trotzdem hat der Petrus predigt. Und trotzdem ist aus dem Josef ein Leiter geworden. Und trotzdem aus der Frau in Samaria eine Missionarin. Und trotzdem ist Jesus auferstanden. Was ist mit dir? Wie sieht dies aber trotzdem aus? Die Antwort kannst du Jesus persönlich geben. Egal wie gross die Festung ist, wo du vielleicht davor stehst, und egal wie laut die Stimmen sind, die dir sagen, du hast keine Chance, die kann man nicht brauchen, aus dir wird nichts. Du hast eine Chance mit Gott. Weil der Gott sagt, und trotzdem, aber dennoch. Wir singen zum Schluss ein Lied miteinander. Und ich bitte das Singteam, dass ihr euch parat macht. Wir singen das Lied miteinander, wo ich auch stehe, du warst schon da. Und in dem Lied heisst es, und da gefällt mir so an dem Lied, in dem Lied heisst es, und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und trotzdem liebst. Und vielleicht bist du zurzeit gerade sehr entmutigt, weil du um so eine Festung in deinem Leben weisst, weil du spürst irgendwo, da ist genau so etwas in meinem Leben rein, wo mir Mühe macht, wo ich nicht loswerde. Dann mache ich dir Mut. Komm doch am Schluss vom Gottesdienst, komm doch da vorne. Es werden einige Leute da vorne sein, Männer und Frauen, die bereitstehen dazu, auch einfach mit dir zu beten, dir auch zuzuhören. Manchmal ist es eine Hilfe, wenn man mit diesen Festungen nicht allein bleibt, sondern wenn man die ans Licht bringt, wenn man mit jemandem darüber redet und dann gemeinsam vor Gott hinsteht und ihm bittet, komm du mit deiner Auferstehungskraft in mein Leben hinein. Bring du diese Festung zu Fall. Hilf mir, einen kreativen Weg zu finden, wie ich damit den Sieg ringen kann, wie ich in deinem Sieg stehen da drin. Nutze die Gelegenheit. Komm doch führen. Sprich dich aus und bete mit Leuten, die bereit sind, an deine Seite zu stehen. Bleib nicht allein mit dieser Festung. Nimm Hilfe in Anspruch. Amen.